Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ihr habt so ein Glück. Ich bin nur so knapp der Bullet Hell von Cine More reinkommen. Aber jetzt bin ich hier. Guten Abend. Die Show mit Internet und so, wo es heute Abend mal wieder um die Diskussion des Urheberrechts geht. Darüber wird ja im Internet häufig und gerne gestritten. Die einen Leute sagen so, übers Netz kostenlos runterladen und möglicherweise sogar auf YouTube kostenlos Songs hören, das geht überhaupt gar nicht. Andere sagen, doch, das muss so sein, eigentlich muss Musik überall umsonst verfügbar sein und da fliegen natürlich die Fetzen. Letzter Anlass war, dass ein Musikpirat, das ist so eine kleine Unterabteilung der Piratenpartei, der hat eine Studie veröffentlicht, wo er behauptet hat, okay, eigentlich verdienen die Künstler seit 1995 betrachtet 30% mehr. Denen geht's also gar nicht so schlecht. Das Internet hat denen gar nicht wehgetan. Klingt natürlich sehr geil, also fast schon zu geil, um wahr zu sein. Und natürlich hat auch der Verein unabhängiger Musikunternehmen gesagt, das ist alles totaler Quatsch, das kann überhaupt nicht stimmen. Ist natürlich eine interessante Theorie und die Frage, wie Künstler Geld verdienen sollen, wenn sie nicht für jeden ihrer Songs bezahlt werden, ist natürlich auch eine Frage, die mal gestellt werden muss. Die Diskussion darum war sehr aufgeregt und die Leute von iRights, das ist ein Verein, der sich mit Urheberrecht im Internet beschäftigt, haben das Ganze mal zusammengefasst und von denen wird Matthias Spielkamp heute hier in circa einer halben Stunde zu Gast sein und mal genau erklären, was da geht, was man da machen kann und was uns da möglicherweise in Zukunft erwartet. Es gibt natürlich noch viel mehr, noch einen aufgeregten Musiker haben wir und ein paar Links und ein bisschen Netzmusik natürlich. Netzmusik heißt Musik, die ihr euch ganz kostenlos runterladen dürft, wo ihr euch auch keine Gedanken drüber machen müsst, ob das einem Künstler schadet, weil die wollten das so und ermutigen euch im Zweifel auch, die weiterzugeben, wie zum Beispiel beim jetzt folgenden Track, der steht nämlich unter einer Creative Commons Lizenz und kommt vom Netlabel Buda Beats, haben wir euch schon häufiger vorgestellt. Die haben jetzt Zuwachs bekommen, haben einen neuen Künstler gesigned, der heißt Zomblaze und dürfte den ohnehin schon guten Ruf dieses Labels noch weiter verbessern. Der Grund dafür seine Debüt-EP Drunk Noise. Und dieser Name ist Programm, also betrunkener Lärm. Man könnte sagen, so eine Mischung aus verfrickelten Samples, pumpenden Bässen und so ein Sound, der so ein bisschen Retro-Hip-Hop oder Trip-Hop ist. Man weiß es nicht genau. Hört einfach mal rein. Es passt auf jeden Fall perfekt zu Buda Beats und ihr könnt es runterladen. Link dazu gibt es im Blog zur Sendung, zur ganzen EP. Ein Track hören wir jetzt hier von Zomblaze, Fuck the Drain.
Batman, Buddha, 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 Batman, Buddha,
Da ist wohl jemand der Plattenspieler runtergefallen. Könnt euch gerne noch ein bisschen genauer reintun. Die ganze EP dazu gibt's nämlich im Netz. Drunk Noise heißt sie und der Link dazu gibt's im Blog zur Sendung. Trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch jeden Tag ein paar neue Okay, total durcheinander gebracht. In jeder Woche wollte ich sagen, bringen wir euch in dieser Sendung ein paar Links zu Gehör, die wir gesehen haben und die euch vielleicht auch interessieren. Wayne Schlegel präsentiert euch das Ganze und es geht jetzt um eine, naja, ungewöhnliche Geschäftsidee, sagen wir mal, um World of Warcraft und mal wieder um das liebe, liebe Facebook.
Facebook hat uns diese Woche mal wieder versucht, neue Nutzungsbedingungen aufzudrücken. Und wie so häufig gab es Proteste. Datenschutzbeauftragte bemängeln nämlich zum Beispiel, dass es wieder mal weniger Rechte, aber mehr Pflichten für User gäbe. Außerdem interessant, Facebook will euch verbieten, englische Wörter wie Face, Wall oder Book zu benutzen. Das seien ja schließlich geschützte Marken. Und ach ja, nach eurer Zustimmung zu den neuen Nutzungsbedingungen werdet ihr auch nicht gefragt. Die treten einfach in Kraft, sobald ihr Facebook benutzt. Viel Spaß dabei! Eine gute Nachricht gibt es hingegen für alle World of Warcraft-Zocker. Laut Klischee sollen das ja vereinsamte Menschen sein, die kein echtes Leben haben. Angeblich. Denn laut einer Infografik, die gerade durchs Netz gereicht wird, ist World of Warcraft vor allem eins, eine erfolgreiche Dating-Plattform. Überraschung! Wenn ihr WoW spielt, habt ihr viel bessere Chancen auf einen Flirt, als wenn ihr euch bei einer Dating-Plattform anmeldet. Probiert's doch einfach mal aus. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungsberichte. Die Samwer-Brüder sind berühmt-berüchtigte Internetunternehmer aus Berlin. Ihre Spezialität, so zumindest der Ruf, ist es, erfolgreiche Ideen zu kopieren und dann gewinnbringend an die Firma zu verkaufen, die die Idee zuerst hatte. Nach Angaben des Blogs Tech Berlin haben sie es jetzt im ganz großen Maßstab versucht. Angeblich sollen sie in eine Kopie des Online-Versandhändlers Amazon investiert haben. Die Firma namens Lazada soll auf den südostasiatischen Markt zielen, wo Amazon noch nicht vertreten ist. Clevere Geschäftsidee oder dreiste Kopie? Schaut es euch an und entscheidet selbst. Ein Menschheitstraum ist wahr geworden. Menschen können fliegen. Also nicht im Flugzeug, sondern indem sie sich Flügel anschnallen und damit flattern. Wollte euch zumindest ein YouTube-Video weismachen, das in den letzten Tagen die Runde machte. Aber wie jetzt herauskam, leider ist das alles nur computergenerierter Schwindel. Wir dürfen vom Fliegen also weiterhin nur träumen und zollen dem Medienkünstler Floris Kaik Respekt für einen gelungenen Streich. Ein Lasercutter und ein Stück Metall. Oder 8 alte Diskettenlaufwerke. Nein, das ist nicht der Fritz Bastelkeller, sondern eine neue Generation von Musikinstrumenten. Die 8 Diskettenlaufwerke wurden so programmiert, dass sie einen Song abspielen, der tatsächlich wie Musik klingt. Noch besser ist der Lasercutter. Der spielt nicht nur den bekannten Song I Am Alive aus dem Spiel Portal, am Ende des Songs ist sogar noch ein passendes Logo in ein Metallstück gelasert. Und zum Schluss noch ein bisschen Werbung.
Wonder how it tastes like. It's for man who can handle the raw awesomeness of minerals.
Angeblich Werbung für ein litauisches Mineralwasser oder vielleicht auch nur eine Parodie darauf. Wir wissen es nicht genau.
That the colossal space beer squeezing earth juice. Vitalness is earth juice. Fuck yeah.
Ist aber auch egal, denn es gibt Laserwale und Erdsaft. Was will man mehr?
Und falls euch das immer noch nicht genug Motivation ist, um dieses Video anzugucken, der Laserwal wird von einem Eisbären geritten. Mehr kann man ja wirklich nicht bieten. Trackback.fritz.de ist der passende Link dazu und dort gibt's auch Perfect World von Gossip. Mit Markus Richter, dem bei dem ganzen Hin und Her ganz schwindelig wird. Guten Abend. Bei der Diskussion ums Urheberrecht im Internet, also mal ganz platt übersetzt um den kostenlosen Download von Musik, geht es ja oft auch darum, wie leben eigentlich Leute davon, die Musik machen oder dürfen überhaupt davon leben. Und in der letzten Woche wurde eine Studie veröffentlicht, die behauptete einfach mal frisch, fröhlich, frei, das Einkommen der Künstler ist seit 1995 um 30% gestiegen und das Internet hat also positive Auswirkungen auf das Gehalt der Künstler. Super Nachricht, da mag man sich die Hände reiben. Das ist ja ganz schön für uns, können wir Musik irgendwie runterladen und müssen kein schlechtes Gewissen mehr haben. Nun ja, das ist, diese Studie ist rausgekommen von den Musikpiraten, genauer von Christian Hufgard. Und da muss man zumindest mal fragen, die sind ja von Berufswegen optimistisch, was das angeht. Und natürlich gab es dann auch sehr schnell sehr laute Gegenstimmen, vor allem vom Verband unabhängiger Musikunternehmen, die gesagt haben, diese Studie tropft nur so von Unkenntnis, Einfältigkeit und Zynismus. Da geht's also hoch her. Und die Leute von iRights, einem Verein, der sich mit Urheberrecht im Internet beschäftigt, hat das mal ein bisschen auseinandergenommen. Und ich glaube, die sind die Einzigen, die keinen Schaum vom Mund haben. Deswegen soll uns Matthias Spielkamp von iRights jetzt mal genauer erklären, was da abgeht. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
So, ihr habt zwei Artikel dazu geschrieben und ihr sagt ganz am Anfang gleich, ja, also dieser Studie an sich, ohne erstmal auf die Replik einzugehen, muss man methodische Schwächen vorwerfen. Was ist denn da nicht ganz korrekt gelaufen?
Ja, wir haben halt erstmal einen Nachrichtenbeitrag dazu geschrieben, weil wir gesehen haben, das ist eine interessante Sache, das sich mal genau anzuschauen mit diesem Musikereinkommen, aber man muss eben sehr vorsichtig sein, wenn man das Ganze auf Zahlen der Künstlersozialkasse basiert. Die Künstlersozialkasse ist eine Institution, die dafür sorgt, dass Leute, die freiberuflich arbeiten, eine gute Sozialversicherung bekommen können. Das funktioniert, indem Arbeitgeber praktisch verpflichtet werden, da auch einen Anteil reinzuzahlen, wenn die auf die Arbeit von freiberuflichen Kreativen im weitesten Sinne zurückgreifen. Mhm. Und was die Kreativen dort machen, ist, die geben praktisch selber eine Prognose ab, immer für das kommende Jahr, um zu sagen, oder in der sie sagen, ich werde wahrscheinlich 25.000 Euro Arbeitseinkommen haben oder ich werde 35.000 Euro Arbeitseinkommen haben. Und auf dieser Basis wird dann eben werden dann auch die Sozialversicherungsabgaben berechnet. Das heißt, die sind dann niedriger, wenn man weniger angibt und höher, wenn man mehr angibt. Und so. Und das Ganze ist eine Prognose. Das heißt, es ist nicht das, was die Leute wirklich verdienen, ne? Mhm. Was sie dann nach dem Jahr zum Beispiel sagen. So viel habe ich wirklich in der Kasse gehabt. Und es gibt eben auch immer diese Unsicherheit, wie wahrheitsgetreu wird das angegeben. Und das ist das eine. Das heißt, die Frage, kann man überhaupt richtig weitreichende Aussagen treffen über die finanzielle Situation von Musikern, wenn man das auf den Zahlen macht? Und das zweite war eine ganz konkrete Geschichte. Da ging es nämlich darum, dass der Hufgard also einmal in der Headline, die du eben schon zitiert hast, gesagt hast, also das Musikereinkommen ist um 30% gestiegen. Das relativiert er selber seit 1995. Das relativiert er selber, weil er sagt, naja, man muss das natürlich auch inflationsbereinigen und dann gucken, was ist von dem Geld tatsächlich wirklich übrig. Und dann kommt er selber eben zu dem Schluss, naja, 30% sind es nicht, aber 5,6% sind es immer noch. Ne?
Okay,
ja, nun aber auch diese 5,6% wären eigentlich eine gute Nachricht, denn die Vermutung ist ja, die Leute verdienen eigentlich alle immer weniger, denn das Internet ist da und man kann nichts mehr verdienen mit Musik und so weiter. Und da muss man schon sagen, dass diese Zahlen der KSK widersprechen dem tatsächlich. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dann einfach nochmal ausgerechnet, weil das eben kein Trend ist. In diesen 17 Jahren, seit 1995, sind halt die Einkommen zum Beispiel auch gefallen, teilweise. Und wir haben einfach mal ausgerechnet, was wäre denn jetzt, wenn die Leute im Grunde genommen inflationsbereinigt jedes Jahr das gleiche verdient hätten wie 1995. Also nur eine Inflationsbereinigung, kein Anstieg, kein Abfall.
Ja.
Und dann käme man eben dabei raus, dass sie in der Summe tatsächlich ein bisschen weniger verdient haben. Da muss man allerdings sagen, das ist wirklich zu vernachlässigen. Das waren irgendwas um die 850 Euro bei einer Gesamtsumme von 167.000. Also da muss ich dann eben auch sagen, was dabei rausgekommen ist, ist zumindest insofern interessant, dass da kein richtiger Einbruch stattgefunden hat.
Okay, also es ist aber so, kann man zusammenfassen, bevor wir uns noch weiter in Mathematik ergehen, es gibt gar nicht diese super positive Meldung, die in der Schlagzeile stand und man könnte der Studie vorwerfen, so das ist ein bisschen gewollt in der positiven Richtung. Jetzt hat ja der Verband unabhängiger Musikunternehmen also genau dann ins Gegenteil gesagt, also wie gesagt meinten die Unkenntnis, einfältig, zynisch ist das Ganze. Was sagt ihr denn dazu? Sind die jetzt auch wieder sozusagen ein bisschen zu sehr ins falsche Extrem abgedriftet?
Ja, natürlich, ganz klar. Also ich habe ja gesagt, ich habe Probleme, einige mit dieser Studie von Christian Hufgard, aber ich habe mehr Probleme mit der Entgegnung des VUT da drauf. Denn da wird wirklich nur noch das Ganze nach dem Prinzip gemacht, reim dich oder ich schlag dich. Also das muss jetzt einfach, was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Da wird dann eben gesagt, ja, da kann man, also auf diesen Zahlen der KSK kann man überhaupt nichts Sinnvolles basieren und die Leute müssen ja nur eine Prognose abgeben. Das heißt, im Grunde genommen gehen die von vornherein davon aus, dass das alles gelogen ist. Und das hat aber auch methodisch einfach wieder ein Problem, denn wenn das jetzt praktisch, also wenn der VOT sozusagen gerne argumentieren möchte, es ist aber alles viel schlimmer geworden, ne, dann müsste er ja sagen, dass die Leute heute noch unehrlicher sind, als sie 1995 schon waren. Denn diesen Vorwurf konnte man ja, oder diese Einschränkung bei der Belastbarkeit der Zahlen, konnte man ja vor 17 Jahren schon genauso machen. Denn da lief das schon auf die gleiche Art und Weise.
Jetzt haben wir also eine Diskussion, die, das muss man zumindest, finde ich, dem Herrn Hufgart vorwerfen, die zumindest abzusehen war. Also so eine Studie rauszubrechen, da wird natürlich sozusagen viele Flammen hochschlagen. Mit einer Bitte jetzt von dir um ganz kurze Antwort. Glaubst du, dass er mit dieser Nummer der ganzen Diskussion ums Urheberrecht im Internet eher geschadet hat, oder ist das ein Diskussionsanstoß, der vielleicht doch was hilft?
Ich hoffe, dass das nicht geschadet hat. Wir werden da auch weiter recherchieren, das macht er vielleicht auch, vielleicht tut es ja auch der VOT, und zum Beispiel mal rausbekommen, wie belastbar sind denn diese Zahlen. Ich habe schon bei der KSK angefragt, aber habe noch keine Antwort. Da gibt es Möglichkeiten, das irgendwie rauszufinden, und ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch noch was Gutes draus wird.
Es bleibt also spannend, und Matthias Spielkamp hat uns mal genau erklärt, worum es eigentlich geht. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wenn ihr es noch genauer nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. iRights.info ist die Seite. Den genauen Link zum Blogartikel gibt es im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de.
To call.
Kenneth Zetiak sind es mit Memory House Bonfire, aber nicht einfach nur dem Song, sondern im Remix, den sie allerdings selbst gemacht haben. Also Kenneth Zetiak, Memory Bonfire im Kenneth Zetiak Remix. Und das Ganze kommt vom britischen Netlabel Ratronym. Könnt ihr euch im Blog zur Sendung runterladen. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Letzte Woche ging es durchs Netz, dass St. Oberholz das Klischee fürs WLAN-Café in Berlin ändert die Art, wie mit dem WLAN umgegangen wird. Das offene WLAN gibt es nicht mehr. Also man kann sich nicht einfach mehr an das Café setzen und dann Computer aufmachen und sofort ins Internet gehen, sondern man muss sich da irgendwie erst zur Theke gehen und E-Mail-Adresse angeben, glaube ich, und dann irgendwie so Dinge tun und überhaupt und überhaupt. Das Ganze hat etwas zu tun mit der sogenannten Störerhaftung. Was das ist, wird uns jetzt ein Rechtsanwalt erklären, der sich schon seit längerer Zeit damit beschäftigt, nämlich Jens Ferner, der jetzt am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, der Betreiber des Oberholz hat also das WLAN zugemacht, weil er sagt, irgendwie Störerhaftung ist mir zu heftig. Was genau ist die Störerhaftung?
Die Störerhaftung ist so eine Art Gegenstück zum eigentlichen Täter. Also wir haben ja einmal den, der selber irgendwas tut, der selber die Rechtsverletzung begeht. Das ist immer der Täter. Der Störer ist der, dem man nicht vorwirft, dass er selber eine Rechtsverletzung begeht, sondern dass er nur über zum Beispiel seine Infrastruktur, also etwa sein WLAN, eine Rechtsverletzung durch einen Dritten ermöglicht. Der wird dann auch nicht daraufhin in Anspruch genommen, in Zukunft Rechtsverletzungen zu unterlassen, sondern die Ermöglichung solcher Rechtsverletzungen zu unterbinden.
Also im Klartext sozusagen nicht, der Typ selber hat was runtergeladen, aber über sein offenes WLAN hat jemand anders was illegal runtergeladen und dann ist er, also der WLAN-Besitzer, der Störer.
Jedenfalls, solange man ihm vorwerfen kann, dass das Betreiben eines offenen WLAN auch wirklich ein Problem ist, was ja derzeit leider noch Sachlage ist.
Jetzt ist ja so, es gibt ja in vielen Cafés trotzdem noch WLANs, nur dass es halt sozusagen komplizierter ist zu bedienen. Wieso ist man denn dann anscheinend kein Störer mehr, wenn man sein WLAN irgendwie so halb verschlüsselt?
Es geht hierbei um die Form der Kontrolle. Wenn wir hingehen und sagen, jeder kann quasi anonym und frei über das jeweilige WLAN Daten hin und her tauschen, dann gibt es da keine Kontrolle. Diese Kontrolle wünscht sich aber die Rechtsprechung. Die möchte irgendwo sehen, dass man einen Hebel findet, einen Ansatz findet, um sicherzustellen, dass solche Rechtsbrüche zumindest in der Theorie nicht mehr möglich sind oder dass man zumindest den eigentlichen Täter identifizieren kann. Die Schnittstelle ist, dass man verlangt, dass zumutbare Prüfpflichten erfüllt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verfahren installiere, bei dem jeder, der da handelt, später identifiziert werden kann, dann bin ich als Störer aus der ganzen Nummer raus.
Heißt das, ich muss dem von dem irgendwie Telefonnummer und Personalausweis vorzeigen lassen oder reicht es da irgendwie eine E-Mail-Adresse oder ein Twitter-Nickname?
Also ob jetzt eine E-Mail-Adresse oder ein Twitter-Nickname im Härtefall wirklich ausreichen, muss ich ehrlich sein, wenn ich zum Beispiel an den Gerichtsstand Hamburg denke, sehe ich eher kritisch.
Okay.
Also ob man jetzt wirklich immer einen Personalausweis braucht, ist schwierig. Viele Internetcafés gehen ja inzwischen dahin, die benutzen einfach Hotspots etwa von der Telekom, wo dann auch die jeweiligen Vertragsdaten hinterstehen und sind dann damit aus der Nummer raus.
Okay, es wird also möglicherweise immer schwieriger, WLAN in einem Café zu benutzen. Jetzt ist in den Artikeln, die über diesen Fall berichtet haben, ein alter Artikel von dir verlinkt aus dem Jahre 2010. Ist seitdem irgendwie nichts mehr passiert und was kann man da eigentlich dagegen machen?
Im Moment bei dem Thema relativ wenig. Also der Hintergrund damals, 2010, war diese berühmte BGH-Entscheidung zum Thema. Und der BGH hat unter Rückgriff auf bisherige Rechtsprechung klargestellt, dass ein Geschäftsmodell, das erlaubt ist, nicht gefährdet werden darf. Das ist ein grundlegender Ansatz. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel kommerziell im Rahmen eines Geschäftsmodells diesen Zugang ermögliche, dann setzt der BGH vielleicht andere Maßstäbe als etwa bei einer Privatperson oder vielleicht bei einem Verein, wobei es auch die Ansicht gibt, dass ein Verein ein solches Geschäftsmodell betreiben kann.
Okay.
Das hat auch eine gewisse grundrechtliche Komponente.
Das heißt, da müsste sich einfach mal ein Kaffeebetreiber sozusagen hinsetzen und sagen, so, ich klage das jetzt ein, weil zu meinem Geschäftsmodell gehört, das ein freies WLAN anzubieten?
Ganz genau. Wenn man sich durchaus hinsetzt und sagt, zu meinem Geschäftsmodell gehört das freie WLAN, weil ich nur über dieses freie WLAN in der Lage bin, neue Kunden zu ziehen, die bei mir den Kaffee trinken, konsumieren und ich nur dadurch in der Lage bin, mich zum Beispiel in einer größeren Stadt auch durchzusetzen gegen die große Konkurrenz oder andersrum, ich habe Sorge, dass bei mir keine Leute mehr kommen, wenn ich es nicht anbiete, dann wäre das ein Einstiegspunkt, ja.
Ist es wahrscheinlich, dass es funktioniert, dass es mal jemand machen wird? Also weil, wie gesagt, das Thema liegt ja schon eine Weile auf dem Tisch.
Also wenn man sich das ansieht, so ein Instanzenzug bis zum BGH, der dauert ja nicht nur einige Zeit, der kostet ja auch einiges an Geld. Und gerade wenn ich an kleinere Cafés denke, muss ich mir ernsthaft Sorgen machen, ob die wirklich den finanziellen Background haben, um sowas durchzuziehen. Da muss man dann auch einfach Verständnis haben. Man liest da sehr oft was von idealistischen Motiven, dass man vielleicht einfach mal klagen sollte, um die Sache zu klären. Ganz so einfach ist es nicht. Da muss man ganz klar sehen, was da für ein Prozesskostenrisiko hintersteht. Und man muss die Leute verstehen, die bisher gesagt haben, wir gehen diesen Weg nicht.
Das heißt also, wenn ihr demnächst ins Café geht und dort nicht einfach mehr ein offenes WLAN am Start ist, dann wisst ihr jetzt, warum das der Fall ist. Es ist nämlich ganz schön teuer, Politik durch Gerichte zu machen. Einen anderen Weg gibt es da anscheinend gerade nicht. Ihr könnt euch die genauen Infos gerne noch durchlesen. Links dazu habe ich euch ins Blog zu dieser Sendung gestellt. Und vielen Dank an Jens Ferner fürs Erklären. Talk less, say more. So rum war es. I feel like making a record. Auch Netzmusik, die ihr runterladen könnt. Und die gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und ich muss da einen kleinen Nachtrag zum gerade geführten Interview machen. Jens Ferner, den wir gerade interviewt haben, ist noch gar kein Anwalt, aber er ist Jurist. Ein kleiner wichtiger Unterschied, wie ich gerade noch informiert wurde. Nicht, dass das hier jemand falsch verstanden hat.
Fritz. Podcast. Markus Richter, Trackback.
Und in diesem Zusammenhang bitte ich zu bemerken, dass ich niemals auf der anderen Seite eines juristischen Streits stehen möchte. Danke, guten Abend. In der letzten Woche gab es nicht nur Streit zwischen Musikpiraten und dem Verband der unabhängigen Musikunternehmen, den wir heute in der Sendung schon hier beleuchtet haben, sondern auch zwischen Sven Regener und, man könnte feiner schon sagen, dem Rest des Internets. Kurze Frage natürlich, wer ist Sven Regener? Sven Regener ist der Frontmann der Band Element of Crime und der Autor des Buches Herr Lehmann. Da kennt ihr vielleicht den Film von, der von Leander Hausmann umgesetzt wurde. Und der wurde von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk angerufen und gefragt zu Suhr, Urheberrechtsfragen, was er davon hält, und ist darauf tierisch ins Ranten gekommen, also hat sich aufgeregt, war wirklich erzürnt und hat eine minutenlange Tirade abgelassen. Einen kleinen Ausschnitt hören wir uns hier mal an.
Und das Rumgetrampel darauf, dass wir irgendwie uncool seien, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt und sagt, euer Kram ist eigentlich nichts wert. Wir wollen das umsonst haben. Wir wollen damit machen können, was wir wollen, und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Die Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert.
Also er empört sich da wirklich sehr darüber, dass es sowas wie kostenlosen Downloads gibt und dass es uncool ist, wenn Musiker sich für das klassische Urheberrecht interessieren und es sogar richtig toll finden. Auf diesen ärgerlichen Ausbruch hat ein Blogger namens Fritz Effenberger reagiert und schrieb, Sven Regener, du erzählst Unsinn und ich erkläre dir warum, und das möchten wir jetzt ganz kurz auch hier mal im Radio anreißen. Hallo und guten Abend, Fritz.
Hallo Markus.
In deinem Blogartikel klingt es ja am Anfang so, dass du sagst, ja hier ungefähr gleich alt, auch Musik gemacht und so. Also du bist aus derselben Generation, aber ihr kennt euch nicht persönlich, du und der Sven.
Nee, keineswegs.
Warum findest du es denn, dass er Unsinn da erzählt?
Weil er hat eine ganz überhitzte Diskussion angefangen und er hat eine Menge Missverständnisse wiederholt, die wir eigentlich schon lange hinter uns lassen sollten. Er stellt es so dar, als ob Leute, die umsonst runterladen, dasselbe tun, als wenn du in einen Plattenladen gehst und eine Platte klaust. Mhm. Ist natürlich nicht so. Das Internet ist kein Plattenladen, das Internet ist mehr sowas wie ein Radiosender, wo du was hörst und wo du ziemlich leicht was aufnehmen kannst. Aber es ist einfach was anderes, als wenn das darstellt.
Ja, aber was er sagt, ist sozusagen, er findet es auch respektlos, wenn man das macht, und findet, das ist halt eine schlechte Gesellschaft, wo sowas umsonst runtergeladen wird.
Das sieht eher so. Das ist aber Unsinn. Die Leute denken sich nichts dabei beim Radio hören, und Leute denken sich nichts dabei, wenn sie eine CD kopieren von dem Kumpel, und die denken sich genauso wenig dabei, wenn sie was runterladen. Da ist kein Unrechtsbewusstsein, weil da ist eigentlich auch kein Unrecht dabei.
Jetzt ist es ja so, dass er in einem Rant auch häufiger gesagt hat, so ja, die messen da mit zweierlei Maß, und irgendwie, da gibt es Leute, die dafür argumentieren, aber Software produzieren, und wenn man das runterladen würde, dann wären die auch ganz schön ärgerlich. Du bist ja auch Journalist.
Ja.
Lebst du eigentlich auch noch sozusagen von Tantiemen, nachdem du Dinge veröffentlicht hast?
Kaum, ganz wenig.
Kaum. Das heißt, dir wäre es egal, wenn man das irgendwie so runterlädt?
Für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn das zur privaten Nutzung einfach so runtergeladen wird.
Okay.
Zur kommerziellen Nutzung natürlich nicht.
Das heißt, das ist da, wo du den Punkt machen würdest. Das ist ja, das, was er auch aufreißt. Er sagt ja, man mache sich zur Gehilfin von YouTube und Google, millionenschweren Unternehmen, wenn man dieses Umsonst-Angucken auf YouTube unterstützt. Bist du da auch dagegen?
Natürlich muss endlich ein Vertrag her zwischen welcher Vertretungsorganisation auch immer und YouTube, dass ein Teil der Werbeeinnahmen an die Urheber zurückfließt. Dieser Vertrag muss endlich gemacht werden, und er scheitert an den ganz unterschiedlichen Vorstellungen, die die GEMA hat und die YouTube mitbringt. Das heißt, GEMA fordert sehr viel mehr Geld, als YouTube zu zahlen bereit ist oder gar verdient mit Werbung auf den Seiten, wo die Videos laufen.
Und gibt es da eine Meinung? Du hast, also bist du da eher pro GEMA oder pro Google oder?
Ich glaube, man könnte sich einigen, aber man müsste einfach von den Zahlen ausgehen, die YouTube auf den Tisch legen kann. Also von den harten Zahlen, wie viel Umsatz wirklich gemacht wird.
Und dann davon zu sagen, Anteile zahlen.
Ganz genau.
Jetzt ist ja so, man könnte diese Diskussion auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und gerade wenn man sozusagen den Ärger und den Zorn von Sven Regener sich anguckt, könnte man meinen, das ist vielleicht einfach jemand, der seine Fälle davon schwimmen sieht und der einfach befürchtet, nichts mehr zu verdienen und dann nicht mehr das machen zu können, was er gerne macht. Und das bringt ja auch nochmal zum Ausdruck.
Die kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Zielpublikum hatten, die ganzen Indie-Labels, die sind alle tot. Die sind alle weg. Was bleibt, ist Volksmusik, deutscher Schlager und Rockmusik für die Älteren. Der Rest dazwischen ist schon tot. Zu glauben, irgendwann käme das Sozialamt um die Ecke und würde die Bezahlung der Künstler unternehmen und dabei würde noch gescheiter Rock'n'Roll rauskommen, das kann man knicken.
Also seine Theorie ist, die Plattenindustrie hilft, dass Künstler auch überleben können. Jetzt müsstest du ja als Kritiker sozusagen auch mal auf den Tisch bringen, was ist denn der Gegenvorschlag? Oder bist du ja auch Pirat sozusagen, seid ihr nur so zweckoptimistisch, weil ihr das sein müsst?
Nee, ich bin zu den Piraten gegangen, weil ich als Journalist gesehen habe und immer wieder darüber berichtet habe, wie sehr das Urheberrecht kaputt gemacht wird und wie schlecht das immer läuft für Urheber und für die Benutzer. Natürlich hat das Internet unglaublich tolle Möglichkeiten, gerade für Kreative. Du kannst dich selber vermarkten. Du brauchst niemanden mehr, du brauchst keinen Mittelsmann mehr, du brauchst keine Labels mehr. Deswegen gehen die auch wirklich kaputt, die kleinen Labels, weil die nicht mehr gebraucht werden. Also das kann der Musiker selber mit, ja, nicht ein paar Klicks, aber doch mit ein paar Stunden Arbeit.
Aber wo soll das Geld herkommen? Ich meine, vermarkten gut und schön, aber wohin soll er leben?
Es ist tatsächlich so, dass alle Leute, du und ich und wir alle, so ein Gefühl haben, dass wir was zurückgeben wollen. Wenn uns eine Band wirklich was bedeutet, wenn uns ein Musiker wirklich was bedeutet, dann wollen wir dem was zurückgeben, weil es wichtig für uns selber ist, dass der weitermachen kann. Und auf dieser Basis kann man Geschäftsmodelle aufbauen. Und auf dieser Basis kann man auch Sachen verkaufen. Ob es nun CDs sind oder T-Shirts oder sonst irgendwas.
Das ist letztendlich der Glaube des guten Menschen, oder?
Es funktioniert bereits.
Hast du da Beispiele?
Leute leben davon. Bands wie Pomplemousse oder Amanda Parker, die machen das genau so. Die twittern den ganzen Tag, die geben YouTube-Videos umsonst raus von ihren Songs und die verkaufen halt Merchandising oder CDs und leben davon.
Sagt Fritz Effenberger, der sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Könnt ihr gerne auch bei ihm im Blog nochmal nachlesen. Er hat unter anderem auch gerade neulich einen Artikel geschrieben dazu, wie man so Geld verdienen kann. Den Link dazu gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung, auch kostenlos übrigens, trackback.fritz.de. Derek Clark, Life Unfolds, nicht nur der Titel, auch die Musik an sich passt eigentlich perfekt zu diesem Tag, obwohl es eigentlich so ein bisschen spät ist, weil es ist so schöne Balkon-Frühstücksmusik. Aber der nächste sonnige Tag kommt bestimmt und da könnt ihr euch diese Musik mitnehmen. Die gibt es nämlich umsonst zum Download im Blog zur Sendung.
Fritz Trackpick.
In der letzten Woche, als ich für die Sendungsvorbereitung durchs Internet gestolpert bin, bin ich über einen Artikel von Ralf Herrmann gestoßen. Er hat beschrieben, wie er eine Schrift entwickelt hat. Ja, also das, was ihr benutzt, jeden Tag, Hausarbeiten, Blogs, wo auch immer, also die Buchstaben, die ihr am Computer eintippt, die dann dort erscheinen, diese Schriftart. Der hat so eine Schriftart entwickelt und zwar speziell für Verkehrsschilder. Und er hat wirklich geschildert, wie er jahrelang an diesem Teil gearbeitet hat und noch extra Testmethoden entwickelt hat. Und da dachte ich mir mal so, diese Zeichensetzer, ja, also die Leute, die einzelne Schriftarten im Netz entwerfen. Das ist noch so eine ganz eigene Nerd-Ecke. Vielleicht können wir mal hier so einen kleinen Blick reinwerfen und uns einen kleinen Einblick bekommen und möglicherweise hat der ein oder andere von euch Lust danach, das mal weiter zu belesen. Ich habe dann jemand gesucht, Ralf Herrmann wollte leider nicht selber kommen, habe aber Jakob Runge gefunden, einen jungen Typografen, der auch eine eigene Seite hat und jetzt am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo Markus.
Jetzt ist es ja so, dass ich erstmal gar nicht verstehen kann, ein Schriftentwurf, wie sehr der so lange dauern muss. Also bei dieser Schilderschrift, wo ich da gelesen habe, okay, das war für Verkehrsschilder, der hat noch so extra Tests gebaut, wie sieht die Schrift bei Nebel aus und sowas. Aber generell scheint man schon sehr lange rumzuhängen, wenn man eine Schrift entwirft. Was zur Hölle dauert da so lange?
Also in der Regel ist es so, dass man sich eigentlich am Anfang erstmal so ein grobes Konzept entwirft. Also wer soll meine Schrift später nutzen? Sind das Leute, die das als Überschrift benutzen wollen? Oder soll es wirklich so ein Fließtext sein, der super schön lesbar ist und der gar nicht großartig auffällt. Also geht viel Zeit für Recherche verloren, also das heißt verloren, aber fließt sehr viel Zeit in Recherche. Ja. Danach fängt man eigentlich an, dass man sich selber Skizzen zeichnet mit der Hand oder auch am Rechner schon, also digitale Vektoren. Und ja, dadurch, dass es halt auch im lateinischen Sprachgebrauch über 250 Zeichen sind, die man gestalten muss, sitzt man dann schon sehr lange sozusagen jeden Buchstaben einzeln zu gestalten, sodass die Schrift insgesamt eine Richtung bekommt, die einem persönlich gut gefällt oder von der man auch ausgeht, dass sie andere gerne benutzen möchten. Und zum anderen, was eben auch dieser Ralf Herrmann gemacht hat, macht man in einem ganz kleineren Rahmen, als er das getan hat, auch ab und zu Tests und druckt die Schrift mal aus und überprüft die, also ob man den Text wirklich erkennen kann, der da drin steht. Und dann, ja, kommt man zu dem Punkt, wo man dann doch wieder 1 bis 1,5 Jahre an so einer Schrift sitzt, weil es gibt ja neben der normalen Schrift, die man so kennt, auch noch eine fette und auch eine, die schräg gestellt ist. Ja, und dadurch gestaltet man ein riesiges System.
Okay, das ist ja sozusagen für mich als Neuling schon die erste interessante Frage. Wenn ich das am Computer benutze, dann stelle ich einfach auf fett und dann wird die Schrift dicker. Das ist also kein automatischer Prozess, sondern du musst die Schrift, wenn sie dick ist, nochmal extra entwerfen?
Genau, also das ist so, dass Word beispielsweise macht es so, dass es die Schrift, wenn sie nicht dicker entworfen würde, einfach dicker macht.
Aha.
Das heißt, Word legt sozusagen so eine Art schwarze Wurst um die ganze Schrift rum, dadurch wird die sehr klumpig.
Okay.
Wenn der Schriftgestalter aber sich vorher die Mühe gemacht hat, die ganze Schrift auch nochmal in dick zu entwickeln, dann greift Word automatisch auf diese dickere Schrift zu. Beziehungsweise, wenn man sie auch schräg stellen will, dann wird die Schrift nicht automatisch im Computer von Word umgebogen, sondern es erscheinen dann ganz neue Formen, die auch eher diesen schrägen Charakter sozusagen besser rüberbringen.
Und jetzt, genau, hast du gesagt, du sagst 1,5 Jahre, also kann man an so einer Schrift sitzen. Das scheint es auch als so eine Art Beruf zu geben. Wie um Himmels Willen kann man denn mit einer Schrift Geld verdienen?
Also in der Regel ist es so, wie du schon sagst, wenn man 1,5 Jahre sitzt und entwirft, in der Zeit kriegt man ja dafür noch gar kein Geld. Später guckt man dann so ähnlich wie eigentlich ein Musiker, ob sozusagen die Schrift auf dem Markt auch ankommt. Da kann man Glück haben, dass man sozusagen so den Top-Hit landet. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass keiner die Schrift danach benutzen will. Dann war die Arbeit aus finanzieller Sicht umsonst. Viele Schriftgestalter machen das so, dass sie viele andere Projekte machen. Also ich selbst bin noch Student, aber fange jetzt nebenbei an, halt auch Logos zu entwickeln, die eben auch auf sehr wenigen Buchstaben aufbauen. Also wo ich nicht eine ganze Schrift gestalten muss, sondern wirklich nur einen kleinen Wortzug. Und ja, viele Schriftgestalter machen auch Workshops nebenbei oder beschäftigen sich sonst mit anderen Themen aus dem Grafikdesign, wo aber immer sozusagen dieses Hintergrundwissen der Schriftgestaltung ja ein sehr guter Background ist oder einem auch selber Vorteile verschafft gegenüber den Leuten, die sich damit nicht so stark beschäftigen.
Und ist das dann so, dass man, wenn man so eine Schrift erfolgreich verkauft, dass die dann pro Benutzung irgendwie lizenziert wird? Also sagen wir mal, die Deutsche Bahn irgendwie schreibt auf ihre Schilder diese Schrift und dann kriegst du für jedes Schild einen Cent?
Also in der Regel läuft es schon so nach dem Prinzip, man sagt, wenn du die Schrift benutzen willst, hast du dann in der Regel, kannst du es auf 5 Computern installieren. Und wenn du sagst, du bist eine größere Firma und brauchst irgendwie 10 Computern, auf denen diese Schrift läuft später, dann muss man dementsprechend mehr zahlen. Die Deutsche Bahn hat es wahrscheinlich damals so geregelt, dass sie einmal eine sehr hohe Pauschale gezahlt hat, um diese Schrift sozusagen auf Lebenszeit auf allen ihren Computern nutzen zu können.
Okay. Verrückt, eine ganz eigene Welt. Ich möchte jetzt gerne, weil wir jetzt schon mal einen Typografen am Telefon haben, noch zwei praktische Fragen stellen. Die erste ist ja eine Sendung, wo es um Blogs geht. Wenn ich für mein neues Blog ein neues Design mache, welche Schrift würdest du da empfehlen? Was nimmt man da und was nimmt man da nicht? Also was macht eine gute von einer schlechten Schrift? Was unterscheidet sich da?
Also das ist, kann man gar nicht so pauschal beantworten.
Nein! Weil, verdammt!
Weil Schrift zum einen geht es ja darum, dass man wirklich einfach lesbaren Text schreibt, den auch andere, dass andere Leute den Text lesen können. Auf der anderen Seite möchte man ja auch gern so einen gewissen Style rüberbringen und da ist halt jede Schrift sozusagen anders gut.
Okay, warte, um das abzukürzen, weil ich habe die Befürchtung, das würde sehr lange dauern, wenn du es jetzt ausführlich erklärst. Deine Lieblingsschrift in Blogs, also zum Lesen am Bildschirm?
Zum Lesen am Bildschirm ist die Georgia, weil das ist ein Standardfont, der auf jedem Bildschirm gut funktioniert und ja, diese kleinen Füßchen unten dran, also diese Serifen, und damit kann man eigentlich dann sehr gut auch die Zeilen lesen. Also
das alles klar.
Ist für mich die beste Schrift im Web.
Dafür also Georgia. Und wenn ich jetzt eine Hausarbeit mache, die ich dann ausdrucken und abgeben muss, was nehme ich da am besten?
Eine Hausarbeit, also Times and Rome wäre das naheliegendste, weil das im Grunde sozusagen die Georgia.
Aber das machen doch alle.
Ja, die Frage ist, ob der Lehrer sozusagen die Schrift bewertet oder den Inhalt. Ja, ansonsten, man kann natürlich auch eine Schrift kaufen, aber das ist halt die Frage, ob man das als, wenn es wirklich nur um den Inhalt geht, auch finanzieren kann.
Okay, also Schriften werden auch immer teuer. Oder, wenn ich richtig informiert bin, deine Seite 26+, da gibt es auch ein paar Schriften umsonst, ne?
Genau, da gibt es ein paar Schriften umsonst, die aber auch von der Lizenz so limitiert sind, dass sie eben nur für nicht kommerzielle Sachen genutzt werden können. Also eine Hausarbeit wäre dabei.
Juhu!
Wenn jemand wirklich ein Logo macht für seine Band, dann wird es schon wieder schwieriger, weil der ja hoffentlich auch ein bisschen Geld damit einnimmt.
Ja, die Diskussion hatten wir heute schon länger, ob Musiker Geld verdienen oder nicht. Aber wir haben einen kleinen Einblick ins Leben der Typografen erhalten. Vielen Dank. Und wenn ihr euch ein paar Schriften angucken wollt, wie gesagt, für die Hausarbeit könnt ihr die auch umsonst benutzen. Dann gibt es sie auf der Seite von Jakob. Und den Link dorthin gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. The 2000 Lonely Night, genauso heißt auch die EP, die auf Southend Records erschienen ist. Perfekte Partymusik für die ersten Open-Air-Festivals, die ihr so im kleinen Rahmen vielleicht auf der Wiese hinterm Haus veranstalten wollt, und die Musik dazu könnt ihr umsonst kriegen. Download gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der noch nie Wildschwein in Pfefferminzsoße gegessen hat. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Woche einen Menschen vorstellen, der irgendwo im Internet irgendwas treibt. Meistens bloggen, podcasten oder was anderes. Und wir suchen die Leute auch nicht selber raus, sondern lassen die uns empfehlen. Und zwar von den Leuten, die genau in dieser Rubrik zum Interview eingeladen waren. Letzte Woche war Lieselotte aus Wien hier und hat zu Vorschlag, wen wir noch so interviewen sollen, Folgendes gesagt.
Der Blog von Julia heißt, sie ganz interessant wäre. Der heißt mit Schirm, Scham und Windeln. Das ist eine junge Frau, die aus Deutschland kommt, in England lebt und auf Deutsch über ihr Leben in England bloggt.
Und dort ein Telefon hat, deswegen haben wir sie anrufen können. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
Warum bist du denn nach England gegangen?
Ich bin schon vor ganz langer Zeit nach England gegangen. Da war ich gerade fertig mit der Uni und wollte ein bisschen Englisch lernen, einen Sommer lang. Und dann bin ich hängen geblieben. Das war vor 12 Jahren und seitdem bin ich immer noch hier inzwischen mit einem Engländer zusammen und habe mehrere Kinder inzwischen.
Bist du wegen des Engländers da geblieben oder wegen England?
Zuerst wegen England und dann jetzt auch wegen des Engländers.
Was ist denn an England so geil, dass es dich da gefangen hat?
Das war einfach zufällig. Ich denke, wenn ich den richtigen Deutschen getroffen hätte, wäre ich auch nach Deutschland wieder zurückgekommen. Aber nichts gegen die deutschen Männer, möchte ich hier sagen.
Okay, na gut. Ich muss noch eine andere Frage stellen, weil ich kenne vom englischen Essen immer nur Gerüchte. Also ich kenne ein englisches Frühstück, das mag ich sehr. Ich kenne aber auch aus Asterix-Heften, was sozusagen ein großer Teil meiner Bildung in der Kindheit ausgemacht hat, dass die Engländer eine ganz fürchterliche Küche haben sollen, zum Beispiel Wildschwein in Pfefferminzsoße. Kannst du das irgendwie bestätigen?
Wildschwein, Pfefferminzsoße habe ich hier noch nie gegessen. Es gibt schon so mehrere Merkwürdigkeiten, an die man sich dann irgendwann gewöhnt. Zum Beispiel diese Pommes Frites, die es ja hier nicht gibt, sondern die sind dann so dick und etwas nicht ganz so lecker.
Warum? Aber, mehr Fett? Oder?
Die englische Küche hat einen schlechteren Ruf, als sie wirklich ist. Also
okay, was soll,
vielleicht habe ich mich inzwischen auch einfach nur dran gewöhnt. Aber
was sollte man unbedingt ausprobieren, wenn man mal nach England kommt?
Das englische Frühstück sollte man mal ausprobieren, das hast du ja auch schon gesagt. Kann man auch zu jeder Tageszeit essen. Das ist ja was sehr Herzhaftes mit Baked Beans und Würstchen und allem. Das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Fisch und Chips natürlich.
Jetzt bloggst du ja, deswegen bist du auch in der Sendung, und bloggst ganz viel über deine Kinder. Warum hast du angefangen zu bloggen?
Ich habe eigentlich angefangen, weil ich damals eine Ausbildung zur Übersetzerin gemacht habe und gemerkt habe, dass mein Deutsch langsam von ganz vielen englischen Worten durchwirkt wurde, und da dachte ich, ich muss regelmäßig was auf Deutsch schreiben, dass mein Deutsch noch gut genug ist, um zu übersetzen. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, ja, dass es jetzt eine Art Selbstlauf ist und ich, ja.
Mittlerweile hast du sogar ein kleines Buch aus deinem Blog gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es irgendwie als E-Book zu kaufen gibt für 2,86 Euro. Stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, das stimmt.
Wie bist du auf diesen Preis gekommen?
Das schlägt Amazon vor.
Ach so, okay. Und man kann in deinem Blog lesen, deine Mutter hat es gekauft, sonst auch schon jemand?
Also meine Mutter und noch ein paar andere Leute, aber meine Mutter war die Erste, deshalb hat sie das Dankeschön bekommen.
Verstehe. Jetzt bloggst du da, du hast auch vor kurzem versucht zu twittern, also einen Account gibt es schon, aber du hast erzählt, du hast Probleme damit. Was bereitet dir Twitter für Probleme?
Ja, das war mein Vorhaben fürs neue Jahr. Ich habe mich ganz motiviert, Anfang Januar habe ich mich bei Twitter angeloggt und habe mir einen Account machen lassen. Und dann habe ich diese Bestätigungs-E-Mail bekommen und die war dann wochenlang in meiner Inbox und hat mich vorwurfsvoll angestarrt. Und vorige Woche habe ich gedacht, ich müsste jetzt mal was machen und habe diese Bestätigungs-E-Mail bestätigt und bin auf Twitter gegangen, und aber eigentlich fühle ich mich etwas überfordert.
Es gibt die 3x5-Regel, kann ich da empfehlen. Man soll 15 Leuten folgen, 5, die man selber kennt, 5 Promis, die man irgendwie cool findet, und dann mal in die Suche eingeben, was einen interessiert, und was da rauskommt, auch noch 5 Leuten.
Ah ja.
Danach
ja.
soll es angeblich wie von alleine gehen. Hab ich Leuten hören, weiß, man weiß nichts Genaues. Einen schönen Artikel, den ich in deinem Blog gelesen habe, ist der, was in England passiert, wenn dort, Achtung, 2 Zentimeter Schnee fallen. Kannst du uns das mitteilen, was für eine Katastrophe dann da ausbricht?
Ja, wenn hier 2 Zentimeter Schnee liegen, dann steht das Land still. Dann fahren keine Züge mehr, die Flugzeuge fliegen auch nicht mehr. Die Schulen fallen entweder aus oder man wird auf jeden Fall von der Schule darauf hingewiesen, ob denn die Schule stattfindet, was ja in Deutschland nicht unbedingt der Fall wäre. Und aber eher positiv ist, dass man dann auch, dass alle Leute über das Wetter sprechen und man auch mit Leuten spricht, mit denen man sonst selten spricht. Weil es eben so was Besonderes ist, wenn hier in Südengland, muss ich dazu sagen, wenn hier Schnee liegt.
Okay, ein schönes Erlebnis. Kannst du auch ein bisschen Schnee mal mitbringen, wenn du das nächste Mal in Deutschland gewesen bist. Wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Die funktioniert so, dass ich dich vor Alternativen stelle und du die bestätigst, eine aussuchst oder sagst, du hast keinen Bock drauf. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Block?
Für mich der Block. Fühlt sich richtig an, ja.
Kaffee oder Tee?
Auch nach 12 Jahren in England noch Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Da bin ich, glaube ich, zu alt für die Frage.
Was? So. Was für einen Computer hast du denn?
einen Laptop.
Wo Windows draufläuft oder von Apple?
Windows.
Ah, Windows, na siehst du, geht doch. Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du denn?
Ich habe eine persönliche und eine für meinen Blog.
Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Ist das schon wieder eine Frage, eine Generationenfrage?
Nein, das kann jeder. DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nein. Kein Bock, darf ich sagen, oder?
Ja, das sagen gerne. Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Lustig meistens, was die Kinder alles für Quatsch erzählen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Das ist spiegel.de.
Warum?
Auch um zu wissen, was in Deutschland passiert und dass ich einfach deutsche Sachen lese.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet-Treiber, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Da habe ich darüber nachgedacht, ich kenne nämlich gar nicht so viele deutsche Blogs, ich lese mehr englische. Ich hatte allerdings kürzlich mit dem Blog Nie ohne Buch zu tun, weil die Vanessa, die den betreibt, etwas über mein E-Book geschrieben hat. Also deshalb möchte ich ihn jetzt nicht empfehlen, aber es ist einfach ein schöner Blog, in dem eine Buchbegeisterte ihre Leidenschaft teilt und über Bücher kann man ja nie genug lesen oder schreiben.
Okay, die Tradition verlangt es, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst. Ich hoffe, das reicht noch dafür.
Dann würde ich gerne London Leben vorschlagen und zwar, weil, da schreibt auch ein Deutscher, der schon lange in London lebt, aus einer anderen Perspektive, nicht aus einer Familienperspektive wie ich, sondern einfach, was er in England erlebt. Und das liest sich auch sehr schön.
Dann wollen wir mal gucken, welcher von beiden es in die nächste Sendung schaffen wird. Letzte Frage, wichtigste Frage für mich zumindest ist, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Ich glaube gar keine.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Runde Blogger Privat mit Julia Wohlgemuth vom Blog mit Schirm, Charme und Windeln, das ich euch auch gerne empfehle und den Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. What the fuck happened? God damn it, I'm supposed to have my money right now. And you and me would fly to Paris. But instead I'm finding out that you get disappointed when you do too much planning. Cause at this point my pocket's empty. And she letting all these other motherfuckers have it. Take a stab at it, shit, I've had it. My understanding is that those who want more than they were given choose the hardest path to walk. Because it's hidden, I'm the devil. I am God, for me there's no proof that it's forbidden. The
only truth I know is the rhythm. And those who get you off beat can always be forgiven, because they are more confused than a little. Don't pay their dues and then don't get it out. They always dreamt about the good life but never lived it. I consider myself lucky because this world can be horrific. The only thing that fucks me up, that's money and women.
Where's my grub?
Where's my earth?
Where's my money gone?
Where's my love?
Where's my girl?
Where's my number one?
Where's my this?
Where's my dad?
Hey, something's wrong.
This is not the way this shit was supposed to go.
Where's my grub?
Where's my earth?
Where's my money gone?
Where's my love?
Where's my girl?
Where's my number one?
Where's my this?
Where's my dad?
Hey, something's wrong.
This is not the way this shit was supposed to go.
I must have missed it. How did you ever get in this position? Being with or without you is such a big difference. Most would do anything to be with you in an instant. You got them all tripping, and I wish I wasn't that way, but I admit it, I think about you every single day. And when you're with me, I wish you would stay just a little bit longer, but you're always gone so fast. A little here, a little there, and then you disappear. But I want more than that, something that would last. But it seems very clear, whenever I need you, you're never here. And that's the reason I still have this fear that I might never get enough of you. Some spend years behind bars only for the love of you, but I don't put my trust in you. You far from perfect, you only hurt me. Why you don't get down with me but seem to fuck around with all those who don't deserve it?
Money, 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 women. I'm the devil, I am God.
Money, 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 women.
I'm the devil, I am God.
Where's my grub?
Where's my earth?
Where's my money gone?
Where's my love?
Where's my girl?
Where's my number one?
Where's my this?
Where's my dad?
Hey, something's wrong.
This is not the way this shit was supposed to go.
Where's my grub?
Where's my earth?
Where's my money gone?
Where's my love?
Where's my girl?
Where's my number one?
Where's my this?
Where's my dad?
Hey, something's wrong.
This is not the way this shit was supposed to go.
Wynn Davis ist ein Rapper, wie ihr gerade gehört habt. Er hat den Song Money and Woman gemacht und er kommt aus Frankfurt am Main, wohnt jetzt in Berlin, war aber zwischendurch in den USA. Und das noch nicht alles, sondern morgen ist er bei Unsigned. Der kommt jetzt ganz groß raus. Unsigned, ihr wisst, die Sendung für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. In der nächsten Woche ist er der Unsigned-Tipp, läuft also auch bei uns im Tagesprogramm. Und er wird morgen zu Gast sein und mal erklären, wie das so ist mit dem Rap, wie man damit Geld machen kann und vielleicht auch nicht. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen Live-Musik. Man weiß es nicht. Ihr wisst es nur, wenn ihr morgen einschaltet. Zwischen 8 und 20 Uhr Unsigned, die Sendung für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Wenn ich darauf hinweise, heißt das auch, dass ich jetzt gleich noch auf Paul van Dyk hinweise, der nach mir die Sendung bestreiten wird. Und das wiederum bedeutet, dass wir mit Trackback, der Show mit Internet und so, jetzt am Ende sind. Vorher habe ich natürlich noch einen Song für euch. Der kommt wie immer aus dem Projekt von Flow, der jeden Tag in diesem Jahr versucht, eine Netzmusik an den Start zu bringen. Und bis jetzt hat er es durchgehalten. Es war auch immer cooles Zeug dabei. Jede Woche spielen wir euch einen Song hier und der kommt dieses Mal von Samai und Tamai, heißt Mediterranean Blue und das beschreibt auch so ein bisschen die Musik. Electro House, ein bisschen Trance, alles in allem eine gute Einstimmung fürs Wochenende. Mein Name ist Markus Richter, ich bin raus und sage nur noch, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
Podcast von fritz.de.